Hör mal, der Podcast des BSVW mit Felix Reischmann.
Also heute bei mir zu Gast ist die Sultan Bayin Dir. Erstmal schön, dass du da bist, Sultan.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, zum Hintergrund für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sultan hat vor 2 Jahren mal ein Praktikum gemacht im Rahmen ihres Studiums Soziale Arbeit und hat da tatkräftig bei der Beratung mitgewirkt. Bevor ich zu unserem ersten Themenkomplex Studium, wie es ist zu studieren, wenn man blind ist, in der aktuellen Zeit zu sprechen komme, würde ich gerne mal noch von dir wissen, Sultan, wie so deine schulische Laufbahn war, wie war so der Weg, dass du dich entschieden hast, dann irgendwann ein Studium zu machen.
Ich war an der Blinden- und Sehbehindertenschule in Dortmund und daraufhin habe ich dann die Schule gewechselt, um meinen Hauptschulabschluss, meinen Realabschluss sozusagen nachzuholen. Das hat dann alles einwandfrei in Soest funktioniert. Mhm. Und dann habe ich mein Fachabitur dort noch absolviert. Also insgesamt war ich 5 Jahre in Soest auf dem Berufskolleg und habe während der Zeit auch im Rahmen der schulischen Ausbildung auch Praktika absolviert. Das dann auch tatsächlich im sozialen Bereich. Ich habe bei der AWO Migrationsdienste 3 Praktika insgesamt absolviert und war von der sozialen Arbeit fasziniert in meinen Teenagerjahren schon bereits. Und in Soest gab es aber leider nur in Anführungsstrichen die Möglichkeit, Fachabitur oder die Handelsschule in Verwaltungs- und Wirtschaftsbereich zu machen, so dass ich das erstmal durchziehen musste. Sobald dann aber ich mein Fachabitur hatte, muss ich dann natürlich noch ein Praktikum im Wirtschaftsbereich absolvieren und dann konnte ich komplett in die soziale Arbeit wechseln und habe dann angefangen, soziale Arbeit zu studieren.
Und als du dann gewechselt bist von Dortmund nach Soest, musstest du dann umziehen?
Nein, umziehen musste ich nicht, weil ich Taxi bewilligt bekommen habe. Also ich war Fahrschülerin tatsächlich. Ich lebe in Bergkamen, deswegen passte das auch und bin dann jeden Tag gependelt.
Okay, das heißt, du warst da jetzt nicht in diesem Internat, sondern hast weiterhin bei deinen Eltern gewohnt.
Richtig, weil noch die Kilometeranzahl ausgereicht hat, um noch als Fahrschülerin durchzukommen.
Okay, und dann würde mich nämlich mal interessieren, so der Beginn deines Studiums. Ja, was für Informationen standen dir da zur Verfügung, dass, also wie du dein Studium bewältigen kannst? Das war ja schon ein großer Schritt. Bisher bist du ja nicht inklusiv beschult worden.
Richtig.
Sondern da gibt es ja viele Fragen, die man dann wahrscheinlich klären muss mit Assistenz und so weiter. Also wer hat dich da beraten? Wer hat dich darauf vorbereitet?
Also am Anfang war das sehr, sehr schwierig. Also abgesehen von der Behinderung, ich bin die Erste in der Familie, die jetzt mit Studium angefangen hat. Und dementsprechend wusste ich kaum etwas. Also ich wusste nicht, okay, man muss irgendwie Kurse wählen, dies, das. Ich kannte nicht mal den Begriff Kommilitoninnen und so.
Das also, kann ich mich erinnern, das war bei mir auch so.
Das war schon mega. Und ich wusste nicht, wie ein Campus aufgebaut ist, was auch genau darunter zu verstehen ist, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wurde am Tag der offenen Tür, habe ich die Fachhochschule Dortmund besucht. Mhm. Und da wurde ich auch sehr gut aufgenommen. Also sowohl von der allgemeinen Studienberaterin als auch von der Inklusionsbeauftragten, mit der bin ich jetzt immer noch eng im Kontakt. Sie haben mir alle meine Fragen beantworten können. In der Schule hatte ich jetzt auch nicht die Informationen, weil meine KlassenkameradInnen, die mit mir zusammen Fachabitur gemacht haben jetzt nicht studiert, sondern eher eine Ausbildung absolviert. Deswegen war das auch nie so Thema in der Klasse. Aber meine Inklusionsbeauftragtin von der Fachhochschule Dortmund, die ist eine super Frau, kann ich sagen. Sie hat mich sehr unterstützt, hat mir erklärt, okay, Sie müssen einen Antrag stellen beim Kostenträger. In meinem Fall war es halt LWL für eine Studienassistenz. Damals war ja auch noch nicht EOTB etabliert. Und dann habe ich halt angefangen zu studieren. Assistenz hatte ich auch noch nicht von Anfang an bewilligt bekommen. Da muss ich mich halt mit dem Kostenträger halt herumschlagen. Und zur EUTB kam ich auch tatsächlich durch die Inklusionsbeauftragtin. Sie hat mich dann halt informiert, dass es halt eine Auftragsveranstaltung gab. Das war, glaube ich, 2018.
Genau.
Ja. Und dann hat sie mein Interesse geweckt, dass ich dann halt zur Geschäftsstelle in Dortmund gekommen bin. Und so habe ich auch die EUTB kennengelernt im Endeffekt. Und die Inklusionsbeauftragtin hat mir geholfen, Assistenzkräfte überhaupt zu finden, weil ich kannte ja niemanden. Aber sie kannte ja bereits aus der Lehre Studierende aus den höheren Semestern. Und ich wurde halt vermittelt. So hatte ich auch nette KommilitonInnen, die mich dann auch assistiert haben. Die waren auch bereit, dass sie ihr Geld halt ihren Endlohn später bekommen, weil ich halt noch keine Bewilligung hatte. Ich hatte kein Mobilitätstraining, war in einer fremden Stadt. Meine Mutter hat mich netterweise sehr viel unterstützt, muss ich dazu sagen. Ich hatte meine Hilfsmittel nicht bekommen und hatte noch mein altes Equipment. Die Breitseile war schon, ja, alt und war auch schon plattgedrückt, die ganzen Module. Und irgendwie musste ich mich halt durchschlagen. Und mit der ganzen Unterstützung, sei es von meiner Familie oder auch von der Inklusionsbeauftragten, habe ich es geschafft, im Studium zu bleiben.
Ja, zum Thema Inklusionsbeauftragte, da war ich auch dabei, mal eine Liste zu erstellen von Westfalen-Lippe, von verschiedenen Hochschulen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es an jeder Hochschule und an jeder Universität eine Inklusionsbeauftragte gibt, aber es schien mir fast so. Also ich weiß nicht, ob das Vorschrift ist oder so, aber zumindest ja, ist Deutschland immer besser aufgestellt.
Richtig.
Gab es denn an der Hochschule auch Erfahrungswerte? Hat die Inklusionsbeauftragte was gesagt, dass in der Vergangenheit auch schon Menschen mit Sehverlust, starkem Sehverlust dort studiert haben?
Also es gab schon mal Studierende. Ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, ob das auch in der Fakultät Soziale Arbeit war. Aber wir haben mit der Inklusionsbeauftragten auch viel gemacht, weil ich auch wollte, okay, ich will gar nicht so auf die Assistenz angewiesen sein. Dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, okay, unsere Inklusionsbeauftragtin heißt Stefanie Kuhlenkamp, Frau Kuhlenkamp, könnten wir zum Beispiel die Nummernschilder an den Türen in Braille beschriften. Und sie war auch fasziniert von der Idee, dass wir das dann halt auch etabliert haben, dass wir überall Braille-Etikierungen beklebt haben. Darüber hinaus haben wir jetzt auch ein Umsetzungsteam an der Fachhochschule Dortmund. Und sie hat mich dann auch eingestellt als studentische Hilfskraft, so dass ich auch jetzt auch im Team barrierefrei studieren mitwirke, weil sie halt auch gesehen hat, okay, mir ist halt nicht wichtig, dass ich irgendwie durchs Studium komme, sondern mir ist auch wichtig, dass Studierende, die nach mir anfangen werden, nicht die gleichen Problematiken haben, die ich am Anfang hatte.
Ja, super. Ja. Das heißt, du hast dazu beigetragen, die Strukturen zu verbessern.
Richtig.
Und nach und nach nachhaltig dafür zu sorgen, dass es anderen dann leichter fallen wird.
Ja.
Ja, schön. Hattest du auch den Eindruck, dass auch Professoren und Professorinnen dadurch auch so ein bisschen was gelernt haben? Also es gibt ja manchmal auch immer Schwierigkeiten mit dem Screenreader, wie man Dokumente aufbereitet, dass die gut lesbar sind und so. Also gab es da Schwierigkeiten?
Die gab es auf jeden Fall. Meistens war das auch Unwissenheit. Ich bin dann halt immer am Anfang des Semesters zu jedem Dozierenden hingelaufen, habe dann gesagt, ja, hören Sie mal, ich habe eine Sehbehinderung, ich bin blind, deswegen brauche ich halt vielleicht etwas länger, ich brauche halt barrierefreie Dokumente. Und natürlich weiß man dann auch nicht so, okay, was meint sie überhaupt mit barrierefrei? Also wir haben ja die Dokumente digital, aber was will sie halt noch? Aber die Sache ist halt zum Beispiel, wie du schon eben sagtest, Probleme mit der Sprachausgabe. Grafiken und so werden zum Beispiel nicht vorgelesen. Aber das war auch so, dass es einfach zeitlich nicht zu machen war, dass der Dozent oder die Dozenten sich da hinsetzen und nochmal die ganzen PowerPoint-Dokumente durchgehen. Deswegen haben wir jetzt halt unser Umsetzungsteam. Ich bat nur meine Lehrbeauftragten halt, dass die Dokumente direkt an den Umsetzungsteam weiterleiten und so, dass das dann halt umgesetzt wird, zeitnah. Weil ich ja nicht im Voraus wissen kann, okay, welche Dokumente werden wir noch bekommen. Aber das klappt auch auf jeden Fall. Also die Dozierenden hatten natürlich teilweise am Anfang Bedenken, okay, was ist jetzt von mir überhaupt gewollt? Aber wenn ich das halt vernünftig erklärt habe, was ich eigentlich von ihnen erwarte, dann ging das auch.
Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, ja, das klingt jetzt so ein bisschen so, als müsstest du einigen Aufwand betreiben, gerade in der Anfangszeit, damit ja, die Bedingungen geschaffen werden, dass du gut studierst. War das dann irgendwann so nach einem halben Jahr, als du dann wusstest, wie läuft das mit der Assistenz? Ja, wie kommst du an deine Dokumente und so weiter? War das dann so, dass sich das dann gut eingespielt hat? Oder gab es ganz oft wieder neue Herausforderungen, an die du noch nicht so gedacht hast?
Also, es wurde auf jeden Fall einfacher. Auch wenn ich relativ spät Mobilitätstraining bekommen habe, habe ich mich ja an die Umgebung gewöhnt sozusagen. Ich hatte auch dann nicht mehr nur Assistenzkräfte, sondern auch FreundInnen. Und hatte auch selber dann halt auch Personen ansprechen können. Hättest du nicht Lust, mit mir zusammenzuarbeiten, die Studienassistenz zu übernehmen? Und mein Freundschaftskreis ist halt gewachsen. Ich habe die Umgebung sozusagen drauf gehabt und konnte mich halt auch selbstständiger auf dem Campus aufhalten. Darüber hinaus wusste ich jetzt, okay, was ist jetzt zu machen, wenn ich jetzt ein Dokument nicht lesen kann? Und habe das dann halt direkt zur Umsetzung geschickt, war dann halt nicht mehr so verzweifelt wie am Anfang. Ja, und die Dozierenden kannten jetzt auch, okay, das ist die Vorbei-India, also sie kannten mich jetzt auch namentlich. Das ist halt, wie man will, also für mich ist es ein Vorteil, aber einige Studierende, die eine Einschränkung haben, können es auch als Nachteil ansehen, aber man ist dann halt nicht anonym, weil man ist halt dann die blinde Studentin sozusagen. Und dann wird man halt auch namentlich angesprochen und die Dozierenden fragen dann halt auch selber, vorbei in dir, klappt's oder kann ich irgendwie noch was für sie tun? Also das spielt sich auf jeden Fall ein mit der Zeit. Man darf auf jeden Fall nicht die Hoffnung verlieren. Am Anfang, ja, es ist schwierig, weil ich auch in meine eigene Wohnung damals eingezogen bin. Das war auf jeden Fall krass, weil das, wie gesagt, meine allererste Wohnung war. Ich kannte nicht so viele Personen, fast gar keine. Und davor hatte ich auch sehr, sehr viel Unterstützung von meiner Familie, hatte ich weiterhin. Aber schließlich hatte ich dann halt meine eigene Wohnung. Das war natürlich halt ganz anders. Mhm. Aber wie gesagt, bloß nicht die Hoffnung verlieren.
kam viel zusammen, aber du hattest, so wie mir scheint, auch gute Unterstützung.
Richtig.
Ja, jetzt hast du auch zu einer besonderen Zeit angefangen zu studieren. Beziehungsweise während deines Studiums ist dann diese Pandemie aufgetreten.
Richtig.
Du bist ja auch noch dabei, aber du bist jetzt kurz vorm Ende.
Ja.
Wie war denn dann diese zweite Hälfte des Studiums? Also wie kamst du dann damit zurecht, auch mit dem Online-Unterricht? Ja, wie sind da deine Erfahrungen?
Also als es mit der Corona-Situation kam, war ich halt bei euch jetzt im Praktikum. Das war, ja, auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, weil man hat so gehofft, ja, jetzt kann ich endlich richtig Praxiserfahrungen sammeln. Und dann kam halt Corona. Und dann wusste ich halt nicht, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Muss ich jetzt Homeoffice machen? Muss ich mein Praktikum jetzt abbrechen? Ich war dann auch so froh, dass ich halt mein Praktikum natürlich auch in der Beratung absolviere, weil jetzt, wenn ich jetzt in der Kita oder so wäre, müsste ich ja zwangsläufig das Praktikum abbrechen. Aber es war dann halt so, dass wir dann halt zusammen überlegt haben, okay, wie machen wir das? Und da habt ihr mich auch netterweise sehr unterstützt. Wir haben halt gesagt, okay, wir machen Teilzeit, also auch Homeoffice, aber wenn es nicht halt anders ging und die Beratung in Präsenz besser wäre, bin ich auch nach Dortmund gekommen. Durfte dann halt auch Präsenzberatungen anbieten, wenn ich zum Beispiel meine Hilfsmittel oder so gezeigt habe. Aber auch im Homeoffice war ich halt nicht auf mich allein gestellt. Also meine KollegInnen haben mich halt ständig kontaktiert, haben halt gefragt, okay, wie läuft's? Hatte meine Aufträge und das lief auch. Also das, was ich mir halt erhofft hatte vom Praktikum, habe ich im Endeffekt auch bekommen. Also meine praktischen Erfahrungen, ich kam nicht zu kurz. Weil natürlich muss man bedenken, für die Mitarbeiter natürlich, also für euch war das ja jetzt auch eine Umstellung mit Corona und so, aber dennoch als Praktikantin hatte ich auf jeden Fall nicht das Gefühl bekommen, okay, das läuft jetzt nicht so, wie ich mir das halt erhofft hatte. Es war auf jeden Fall einwandfrei, so dass ich auch mein Praxissemester erfolgreich absolvieren konnte und dann nochmal an der FH meinen Theorieteil weitermachen konnte. Das war dann halt alles online, aber daran waren wir dann halt auch schon gewöhnt. Das war ja dann halt schon ein Semester lang der Fall. Wir haben ja dann halt auch online, wie ich schon eben sagte, Beratungen angeboten, sodass ich wegen Vorlesungen überhaupt keine Probleme hatte. Und ja, wir hatten halt dann auch nicht mehr so an Assistenzbedarf. Das war auf jeden Fall weniger, weil alles ja sowieso digital war im Endeffekt, weil das ja alles online ist. Also ich fand es, was mein Studium anbelangt, gar nicht so dramatisch. Auch nicht das Praxissemester.
Und die Tools, die ihr dann so benutzt habt im Online-Studieren, die waren alle barrierefrei für dich nutzbar?
Daran hat natürlich auch unsere Inklusionsbeauftragtin gedacht, die Frau Grünkamp. Sie bat mich halt einmal, das auszutesten, bevor die Vorlesungen halt angefangen haben. Wir halten über unsere Vorlesungen über WebEx. Und dann haben wir es jetzt einmal getestet, ob das auch barrierefrei ist. Und dem war auch so, sodass wir auch ganz normal durchstarten konnten.
Kannst du noch andere Tools vielleicht empfehlen oder hast du andere Erfahrungswerte?
Auf jeden Fall. Also wir vom Blindenverein zum Beispiel benutzen auch sehr häufig Zoom. Das ist zum Beispiel auch sehr barrierefrei. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also WebEx und Zoom auf jeden Fall als Videoplattform.
Okay. Ja, als letzte Frage zum Thema Studium würde mich noch interessieren, ob es jetzt rückblickend, du bist ja schon fast am Ende, ob es da noch irgendwas gibt, wo du gedacht hättest, oh Mann, hätte ich das mal am Anfang gewusst. So, also da bin ich erst viel zu spät drauf gestoßen, irgendwelche Informationen, irgendwelche Tipps.
Was mir natürlich sehr geholfen hätte, wenn ich gewusst hätte, okay, es gibt ein Umsetzungsteam. Also die Fachhochschule Dortmund hatte damals kein Umsetzungsteam, ja, aber die TU Dortmund, die unterstützt uns auch und die haben auf jeden Fall ein Umsetzungsteam, wo auch meine Literatur auch umgesetzt wird.
Okay.
Und wenn ich das gewusst hätte, ich wusste ja, okay, ich möchte soziale Arbeit studieren, dann hätte ich vielleicht, ich weiß nicht, ob das möglich wäre, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich halt meine Zulassung hatte, schon mich erkundigen können, okay, welche Literaturquellen benötige ich, dass ich die dann schon mal im Voraus umsetzen hätte lassen können. Das hätte ich zum Beispiel machen können. Aber im Voraus zum Beispiel hat meine Mutter gesagt, okay, du wirst jetzt halt jetzt hier wohnen und studieren, hast aber noch keine Mobilitätstraining bekommen. Dann hat sie mich halt nach Dortmund mitgenommen und dann hat sie halt das, so weil sie es konnte, mit mir Mobilitätstraining durchgeführt. Hat sie mir schon mal die Umgebung gezeigt, okay, wo ist was und so. Und das war halt auch auf jeden Fall eine große Hilfe. Und was ich halt noch machen hätte können, wäre, dass ich vielleicht mich erkundigen hätte können, ob es zum Beispiel WhatsApp-Gruppen oder Facebook-Gruppen gibt, so dass ich schon mal Leute kennenlernen können und schon mal gucken können, okay, wer käme zum Beispiel als Assistenzkraft in Frage.
Okay, ja. Also wenn wir jetzt jemand haben, eine Zuhörerin oder einen Zuhörer, der gerne studieren möchte und der fühlt sich noch sehr uninformiert, vielleicht auch von der Förderschule, von der Schule, wo er jetzt aktuell ist, ist kurz vor dem Abschluss, was würdest du ihm empfehlen oder ihr empfehlen? Wie kann er sich informieren? Was für Beratungsstellen sollte er aufsuchen?
Also auf jeden Fall gucken, okay, wie du schon eben auch sagtest, ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob an allen Hochschulen Inklusionsbeauftragten etabliert sind. Aber ich würde mich auf jeden Fall informieren. Das wäre auch, glaube ich, ein Kriterium für mich. Okay, haben die überhaupt eine Inklusionsbeauftragte? Wenn nicht, würde ich mir das ehrlich gesagt nochmal überlegen. Weil ihr werdet natürlich irgendwelche Fragen haben bezüglich der Behinderung. Nachteilsausgleiche, dies, das. Deswegen ist das schon wichtig. Also auf jeden Fall Kontakt mit der Inklusionsbeauftragten aufnehmen. Wenn die Tag der offenen Tür haben, auf jeden Fall die Hochschule schon mal besuchen. Oder halt, wie ich auch schon gesagt habe, gucken, okay, haben die eine Facebook-Gruppe? Dann kann man schon mal Bekanntschaften schließen. Das kann sicherlich nicht schädlich sein, auf jeden Fall. Das kann nur eine Hilfe sein für euch.
Ja, mir fällt jetzt in dem Zusammenhang an, natürlich können die auch an EUTBs sich wenden, die gibt es ja deutschlandweit.
Auf jeden Fall.
In NRW gibt es noch eine Organisation, Verein ist es glaube ich nicht, aber das nennt sich COMBAP. Ich weiß nicht mehr genau, für was die einzelnen Buchstaben stehen, aber die sind eben auch dafür spezialisiert, diesen Übergang von Schule und Beruf, wie man den gut meistern kann und haben glaube ich auch sehr, sehr gute Kontakte zu den Inklusionsbeauftragten. Sonst gibt es ja noch den DVBS, den Deutschen Verband für Studium und Beruf blinder und sehbehinderter Menschen. Ich denke, die können sich ja auch noch mit Informationen weiterhelfen. Das ist das, was mir jetzt noch so zu diesem Thema einfällt. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du vielleicht noch sagen willst oder wo du denkst, an der einen oder anderen Stelle, da hätte ich gerne noch was gesagt?
Vielen Dank. Ich habe einiges erzählt und ich bedanke mich herzlich für die Einladung. So sind wir auf jeden Fall auch in Austausch gekommen und ich hoffe, dass wir dem einen oder anderen etwas mitgeben konnten. Und ja, wir wissen halt nicht, in welcher Lebenssituation sich die Personen befinden, aber vielleicht kann es auch ein Hoffnungsschimmer sein.
Alles klar. Danke dir, Sultan.
Das war Hör mal, der Podcast des BSVW, Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen. Internet www.bsvw.de. E-Mail podcast@bsvw.de.